Track 17, der Musikpodcast, Feature 46, heute mit Christopher Kornitz. Hallo.
Hallo.
Wir stellen heute die von Polemik und einem Dad-Joke vollständig ummantelte Frage, wollt ihr uns eigentlich veräppeln? Denn ihr habt es mitbekommen, der britische Musiker und Produzent James Blake erklagte Anfang März auf Twitter an, dass MusikerInnen mit ihrer Musik zu wenig Geld generieren und dass, ich zitiere, Quality-Musik auch von jemand bezahlt werden muss. Ein paar Wochen Schulterklopfen später folgte sein Endorsement des Patreon meets OnlyFans Lookalikes Vault, auf dem gegen eine Gebühr MusikerInnen unterstützt werden können und für quote-unquote echte Fans zusätzliches Material bereitsteht. Warum das aber in sich schon keine Revolution verspricht und was das eigentliche Problem dieser Idee und seiner Macher ist, besprechen wir beide gleich. Darüber hinaus wollen wir auch darüber sprechen, ob es ernsthafte Alternativen gibt, die das einlösen, was Blake zuvor forderte und Vault kühn verspricht und wie so eine Plattform aussehen kann. Christopher, hi, super, dass du wieder da bist.
Ja, freut mich auch und Shots fired, angenehm.
Ja, du bist das dritte Mal bei uns, so einmal im Jahr schaffen wir es ungefähr. Wir haben über das Musikhören Ü30 gesprochen und letztes Jahr eine Herzensangelegenheit, wir haben eine Folge über Last.fm gemacht.
Auch das sehr Ü30 von uns.
Auch sehr Ü30, ja. Der Millennial-Musik-Podcast hier an der Stelle. Du bist freier Kulturjournalist für alles, was eben Musik und Popkultur angeht. Print, Online, Hörfunk, kriegt man dich zu hören, ja, zu lesen. Alles, was du so machst, kann man ja auch mittlerweile auf deiner Seite konkret.de nachlesen. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Gibt es denn aktuell etwas, an dem du arbeitest oder was du vielleicht noch kurz präsentieren möchtest?
Ich glaube, was ich vielleicht pitchen kann, ist tatsächlich, dass wir gleich über einen Themenbereich sprechen werden, in meiner laufenden Kolumne Quartalsbericht im Magazin DJ Lab schreibe. Da fasse ich, der Name sagt es bereits, alle drei Monate so ein bisschen so die wichtigsten Meldungen zusammen oder versuche halt Einordnung zu schaffen für das, was in der Musikwirtschaft passiert. Immer auch so ein bisschen mit in den Blick genommen, so, was heißt das eigentlich für kleine Artists, was heißt es für kleine Labels, was heißt es für Konsumentinnen? So, und da werde ich mich dem Thema Superfans widmen, über das wir ja gleich auch sprechen werden.
Ja, ich bin gespannt, ob wir dann auch darüber sprechen können, ob wir selber Superfans sind von jemandem oder wenigstens mal waren zu irgendeiner Zeit. Ich befürchte, ich muss diese Frage mit Ja beantworten, aber das werden wir dann noch rauskriegen. Zuerst möchte ich dich natürlich das fragen, was ich jeden und jede frage, der oder die hier im Podcast ist. Was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört ein Album, das ich mir heute zum dritten Mal gekauft habe, wo wir vielleicht bei diesem Superfans-Thema sind. Zumindest bin ich ein Superfan von der Platte, aber auch von der Künstlerin. Und ich meinte vorab schon, ich bin mir nicht sicher, ob ihr vielleicht nicht auch schon mal über sie gesprochen habt in diesem Podcast. Ich könnte es mir extrem gut vorstellen. Lucy Railton.
Haben wir, ja.
Ja, dachte ich mir doch. Das Album ist aber vielleicht ein bisschen obskureres sozusagen in ihrer Diskografie, weil es eigentlich eher so eine kleinere Veröffentlichung war. 5S-Bahn heißt sie. Also 5S-Bahnen auf Deutsch, keine Ahnung. Ich habe sie heute zum dritten Mal gekauft, weil ich die Ursprungsausgabe auf Tape damals gekauft habe und dann gab es noch eine Neuauflage auf Vinyl, beides bei Boomcat im Jahr 2020. Und jetzt habe ich sie nochmal im Plattenladen, in einem der Plattenläden meines Vertrauens gefunden, bis aufs Messer hier in Berlin, und sie mitgenommen, um sie meiner Freundin weiterzugeben. Und ich habe dieses Album wieder gehört. Was Railton darauf macht, ist, dass sie die Klänge der Berliner Ringbahn vor ihrer Hauswand mehr oder minder aufnimmt und dann noch das Ganze ein bisschen so manipuliert, prozessiert, digital und dann aber noch so Cello und ihre eigene Stimme drüber layert oder in Dialog damit treten lässt. Das klingt wahrscheinlich erstmal wahnsinnig unspektakulär, es war für mich aber ein kompletter emotionaler Fixpunkt, denn diese Aufnahmen sind im April 2020 erstmal geschehen und Lucy Railton wohnt ungefähr so 800, 900 Meter Luftlinie von da, wo ich damals gewohnt habe. Das heißt, diese Platte repräsentiert für mich und das ist ja auch ganz interessant, es ist ja eine S-Bahn, die da immer die ganze Zeit vorbeifährt, ne? Diesen Stillstand dieser Zeit und auch die Klangwelt, die ich selbst erlebt habe, die ich dann aber nochmal durch ihre Ohren sozusagen erlebt habe, weil wenn da irgendwie die Kirche anfängt zu bimmeln, ist es, glaube ich, es müsste die Gethsemane-Kirche sein, die kann ich von hier auch hören und so weiter und so fort. Das heißt, diese Platte war für mich so ein bisschen, ich habe da mit einem Menschen ein gewisses Erlebnis geteilt, obwohl ich diesen Menschen nicht mal kenne persönlich sozusagen. Und deswegen ist es ein wahnsinnig wichtiges Album für mich damals gewesen und freue mich immer noch dran. Ich habe es vorhin nochmal selber gehört und tolles Album.
Thema Verfügbarkeit. Ich habe eine EP oder 12-Inch oder wie auch immer noch gehört auf dem Rückweg. Sagt dir der Name Baustein irgendwas?
Baustein, einfach nur Baustein.
Muss es auch gar nicht. Das ist so eine typische, auf Discogs kostet die irgendwie 1,50 Euro mittlerweile. Es gab nur ein Release, kein Name, kein nichts. Es gab einfach nur, da steht nur Baustein drauf, die Tracks haben keinen Namen. Ich habe das vor 15 Jahren oder so, glaube ich, bei Resident Advisor eine Review dazu gesehen. Und meiner Meinung nach, ich stand einmal Chat gegenüber und wollte ihn das eigentlich fragen, habe mich aber nicht getraut, weil ich nicht wirken wollte wie ein Superfan. Denn ich bin mir vollkommen sicher, dass es eines dieser 100 Aliasse von Chat ist. Aber es kam nie wieder auch nur irgendein Nachfolger von dieser Platte raus. Und das macht mich wahnsinnig. Man kann die auch nicht streamen. Es gibt tatsächlich nur einen Mix, und zwar von einem Musiker namens Anthony Rother. Es gibt einen, auch so ein
ja.
Und diese Mix-CD gibt es aber nur so als Continuous-Mix auf Spotify tatsächlich. Aha. Das heißt, wenn du den Track hören willst, musst du wissen, wo der ist und kannst dir dann diesen Track anhören. Es gibt ihn nicht mal auf YouTube, gar nicht. Und ich finde das komplett wahnsinnig. Auch da scheint irgendjemand keine Lust darauf zu haben, dass man das hören kann.
Okay.
Aber ich finde es großartig. Also es sind halt zwei wunderbar so zickige, so Deep-House-Tracks. Und ich mag das sehr gerne. Und das hat mich, irgendwie bin ich da zufällig wieder drauf gekommen, weil ich die Tage, ich nenne es mal so, ich habe mal wieder ein Programm installiert, auf dem man nach Musik suchen kann und habe versucht, das da einzugeben und habe das nicht gefunden, sondern nur die Version, die auf diesem Mix ist.
Ja.
Und manche Musik scheint dann wirklich zu Lost Media zu werden.
Ja.
So ist es.
Was ja auch was Schönes haben kann. Also vielleicht ist es ja auch vollkommen okay, wenn einfach Dinge verschwinden, wenn Dinge vergessen werden vom Internet. Es hat eine gewisse Form von tragischer vielleicht, aber trotzdem auch irgendwie schöner Poesie.
Ja, bei manchen alten Foren, in denen ich so jahrelang war, tut es mir ein bisschen weh, aber bei so alten Facebook-Posts dann wiederum nicht. Also es ist okay. Das Internet darf auch vergessen und es vergisst ja auch sehr viel, sonst bräuchte es auch so Seiten wie Webarchive etc. gar nicht.
Ja.
Und wenn wir alleine auch an MySpace denken, wenn wir feststellen, wie viel das Internet vergessen kann, wie viele hunderttausend,
ich glaube,
Abermillionen oder was auch immer
Songs. 50 Millionen Musiktitel waren es tatsächlich. Auch so, darüber werden wir gleich sprechen, über Plattformen und wie sehr man ihnen eigentlich trauen kann als Infrastrukturen, aber auch den Unternehmen, die dahinter stehen. Genau, ja.
Denn wir sprechen heute, ich habe es ja vorhin in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, über so als Aufhänger, über das, was vor einem Monat damit anfing, als James Blake sich auf Twitter und dann Instagram geäußert hat. Er sprach viel und vor allem über TikTok, er hat da auch sein Cover eines Frank Ocean Songs Godspeed als Beispiel genannt, der in der App dann natürlich steht, so als Original Sound angezeigt wird, keine Credits zu sehen sind und. Dementsprechend verdient da niemand wirklich Geld mit, was die UrheberInnen angeht. Er sprach dann darüber, dass Musik ja auch die Haupteinnahmequelle für MusikerInnen bleiben soll, weil er darauf angesprochen wurde, ich zitiere, if you're lucky enough to go viral, just use the exposure to generate income, bla bla bla. Und dann das, was eigentlich ja seit Jahr und Tag immer wieder erzählt wird. Streaming services don't pay properly, ich zitiere, labels want a bigger cut than ever und so weiter und so fort. Also Streaming zahle nicht genug, das Touren wird teuer, da haben wir auch im letzten Jahr ja sehr viele Stories darüber gehört, über abgesagte Tourneen. Es trifft ja jetzt sogar Leute wie Jennifer Lopez, die aber immerhin ihre Tour als Greatest Hits relabeln können, um noch ein paar Tickets zu verkaufen. Aber mehr dazu im Jennifer Lopez Podcast. Es ging ihm dann weiter um AI, um die Entwertung von Musik und so weiter und so fort. Jetzt sind wir natürlich alle etwas schlauer als noch am 3. März, als er diese Posts rausgelassen hat. Ich verlinke euch in den Shownotes auch einen Artikel, der die alle nochmal zusammenfasst, weil ich die jetzt auch nicht alle wirklich zitieren möchte. Jetzt mal so die Frage an dich, liest man all diese Dinge ohne das Wissen, was wir jetzt haben? Ich weiß, es ist natürlich schwierig. Würde man ihm doch erstmal recht geben, denn er sagt ja erstmal nichts, was nicht so stimmt, oder?
Natürlich, er hat mit allem recht, so ist es nicht. Deswegen war allerdings halt auch so mein erster Gedanke damals schon, ohne das Wissen, das ich jetzt um die ganze Geschichte habe, wie wir auch ein bisschen Suspense hier aufbauen, Wahnsinn.
Bleib dran.
Nach dem Adbreak. dachte ich mir halt so, ja, puh, das ist halt irgendwie so, ja, sorry, aber da reden wir doch jetzt seit 10, 15 Jahren von eigentlich irgendwie. Das ist jetzt halt so die, das ist the most middle of the road opinion to have gerade irgendwie. Und wenn jemand, der so dermaßen großes Following hat, irgendwie das jetzt raushaut, okay, cool, vielleicht stößt es nochmal eine Debatte an, aber was Neues ist jetzt damit nicht gesagt. So, auch wenn ich ihm jetzt natürlich das Recht nicht verwehren will, es zu sagen, und es kann auch natürlich per se nicht oft genug gesagt werden. So. Also mein halber Job besteht darin, dass ich das ständig wiederhole, ja.
Okay, wo ist jetzt die News in dem Sinne? Hast du denn vielleicht nicht lieber eine Idee, wie man es besser machen kann? Und ein paar Tage später postete er dann, hey, ich glaube, ich habe da was. Ich spreche gerade mit ein paar Leuten. In 9 Tagen kommt da was, hat er dann auf Twitter gepostet. Und man muss schon sagen, dass die Resonanz auch auf diese ganzen Posts und so, die er vorher hatte, weil er ja im Grunde genommen natürlich etwas Richtiges sagt, die war natürlich erst recht, also die musste ja positiv sein. Also es hat natürlich auch kaum einer gesagt, was beschwerst du dich, du hast eh genug Kohle oder so, sondern es war eher so, ja klar, endlich sagt's mal einer. Und es ist ja auch durchaus in Ordnung, wenn jemand mit seinem, nicht mit seinem Gehör, aber jemand, der sich ein solches Gehör verschaffen kann, wenn der so etwas sagt, dann hören sicherlich auch ein paar Mal Leute mehr zu. Das kann man ihm auch durchaus geben. Aber dann erschien 2 Wochen später eben eine Nachricht, dass er sich jetzt mit der Plattform Vault zusammengetan hat. Und diese Plattform ist ja im Prinzip, nun ja, ich habe es so ein bisschen ketzerisch Patreon meets OnlyFans genannt. Es ist im Endeffekt aber ja nicht viel großartig was anderes als das, was wir jetzt schon kennen. Es ist einfach eine Plattform, man kann einen monatlichen Betrag dort hinterlassen, um dann MusikerInnen zu folgen, Fan zu sein etc., um dann eben exklusive Inhalte, nenne ich es mal, Content zu erhalten, was auch immer das dann ist. Ja. Und was das dann auch ist, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Ich weiß nicht, ob er jetzt dachte, darauf hat die Welt gewartet oder nicht, aber als das dann irgendwie rauskam, unabhängig davon, und darüber reden wir ja gleich noch, wer so alles dahinter steckt, habe ich dann schon im ersten Moment gedacht, das ist jetzt wirklich deine Lösung, etwas, was wir jetzt auch schon seit ewig und 3 Tagen haben, wen möchtest du da jetzt, also wen soll das jetzt in irgendeiner Form ansprechen oder beeindrucken? Was war so dein erster Eindruck, als das rauskam?
Es gibt im Englischen dieses schöne Wort, beziehungsweise diesen Neologismus underwhelmed als Antonym zu overwhelmed. So war ich da nämlich, weil es war eigentlich witzig, weil es ist ja nicht mal irgendwie Patreon meets OnlyFans, es ist eigentlich nur OnlyFans. So, Patreon bietet ja viel, viel mehr, muss man sagen, an Optionen und an Funktionen und sowas. Ich meine, das Ding ist, gelauncht wurde das jetzt mit, du kannst James Blake $5 im Monat zahlen, also $60 pro Jahr, was auch über solche Dimensionen müssen wir uns dann nachher nochmal unterhalten. Und dann kriegst du halt irgendwie so ein paar so Demos, Outtakes oder halt so Songs, die halt irgendwie jetzt irgendwie nie richtig released worden und sowas. Okay, Punkt. Und dann gibt's noch irgendwie eine Chat-Funktion, wo ich wirklich dachte so, ja, geil. Chatten, endlich wieder chatten. So, also das ist so, ich fand's vollkommen irre. Und dann fand ich's aber auch vollkommen irre, dass die Medien dann doch aber irgendwie so drauf angesprungen sind und dass das alles dann irgendwie so relativ unkritisch halt irgendwie so so weitergereicht wurde von wegen so, ja, hier, das ist jetzt diese neue Plattform und das, er verspricht jetzt die Solution, hat das ja genannt, für alles und das ist jetzt die Solution irgendwie so und dann scheint das so im Raum irgendwie und die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, die, also ich meine, oder man muss sich ja nicht mal ein bisschen damit auskennen, man kennt solche Lösungsvorschläge jetzt wirklich schon seit 15 Jahren, es war eigentlich bizarr. Also es war wirklich, die Leute haben sich ja auch hart über ihn lustig gemacht wohl, was niemand gemacht hat oder kaum jemand gemacht hat, auch von meinen Kolleginnen nicht, wo ich hart enttäuscht war, war mal ins Kleingedruckte zu schauen und mal zu schauen, wer betreibt eigentlich diese Seite, die so mysteriöserweise innerhalb von, ich glaube, ja, ein bisschen mehr als 15, ich glaube so 19 Tage oder sowas lag zwischen diesem Tweet am 3. März und dem Launch dieser Seite. Wer hat die eigentlich in der Zeit aus dem Boden gestampft? Weil die sieht ja dann doch ein bisschen zu professionell aus, als dass es jemand einfach irgendwie so, ne, mal so als Herzblutprojekt mal so nebenbei macht. Und dann kam man auf den Namen Out the Mud Ventures, Inc. Interessanterweise habe ich dann mal bei North Data, da kann man so Geschäftsdaten und sowas nachschauen. Und dann bin ich auf eine US-amerikanische Firma gestoßen, die im Jahr 2021 gegründet wurde, die eine NFT-Plattform betreibt mit dem Namen Sound.xyz.
Falls NFTs noch jemand kennt.
Ja, falls, ja, Throwback. dann habe ich mal geschaut, okay, Sound als NFT-Plattform ist mir halt, glaube ich, irgendwann mal untergekommen so, aber wusste ich auch nicht mehr, weil, ja, ist halt alles lange her und war alles sehr peinlich. Und dann sieht man dann halt irgendwie so News wie von wegen, ja, Andreessen Horowitz, der Typ, der das Techno-Optimist-Manifesto über KI jetzt auch verfasst hat, hat da investiert. Snoop Dogg hat unter anderem investiert. Das heißt, das ist eine millionenschwere Firma. Und dann geht man noch ein Stück weiter und schaut sich mal den Twitter-Account von Vault FM, diesen neu aus dem Boden gestampften Ding, mal an und sieht, dass das Ding bereits im Februar 2024 gestartet wurde. Und dann denkt jemand wie ich, mit so leicht verschwörungstheoretischem Drive immer, war das vielleicht alles ein abgekartetes Spiel? War das einfach ein Marketing-Gag, für das sich James Blake hat vor den Karren spannen lassen? Weil so dumm kann der ja auch nicht sein, dass er wirklich denkt, das wäre jetzt die Lösung.
Genau, also das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen schade, dass es dann, also zum einen, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass da so wenig eigentlich von geschrieben, also das gibt ja zwei Gründe, das Ganze eher negativ zu sehen. Das eine ist ja die Tatsache an sich, dass du sagst, okay, hätte es bei MySpace 2006 irgendeine Form von Download-Bezahlfunktion gegeben, wäre das schon nichts anderes gewesen. Mhm. Die Leute haben über Soundcloud Ewigkeiten Sachen runtergeladen, haben sich irgendwie bei Patreon oder wie zum Beispiel dieser Podcast bei Steady angemeldet, um irgendwie zu gucken, dass man sich da als Neudeutsch Creator verdingt etc. Das ist ja nun wirklich alles nichts Neues mehr. Und so viele MusikerInnen haben in irgendeiner Form eine Art von Fanclub am Laufen, um mal so ein 80er-Wort wieder zu benutzen, oder sind irgendwie daran interessiert, in direkten Kontakt mit ihren Fans zu treten und brauchen da nicht unbedingt diese wunderschöne so Telegram-like Chat-Announce-Funktion, die diese Vault-App hat. Und dann kommt dann eben noch diese, ja, diese, ich nenne es mal Verstrickung oder beziehungsweise dieser ganze Aufbau dieser Leute dahinter dazu. Und das sagt mir ja auch im Endeffekt wieder nur, da geht's natürlich wieder nicht um diese viel zitierte Lösung, Solution etc. oder sonst was, sondern wir sind jetzt einfach wieder bei einem neuen Projekt, was wir mal ausprobieren, um bei den Leuten ein bisschen herumzugraben, die bereit sind, Geld auszugeben für sowas, auch für Leute, die eben entsprechend diesen Bekanntheitsgrad haben. Und da passt jemand wie James Blake eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil er natürlich immer noch so ein bisschen diese Indie-Cred hat, aber natürlich mit Leuten wie Beyoncé, Frank Ocean haben wir schon gesagt, Kanye West offenbar immer noch, warum auch the fuck immer, irgendwie zu tun hat und dementsprechend da so eine Zwischenwelt bedient, die einen gewissen Bekanntheitsgrad voraussetzt, aber immer noch so eine Credibility offenbart. Und ja, deswegen ist er eigentlich so ein bisschen die perfekte Galionsfigur für dieses Projekt, bei der ja auch weiterhin eigentlich nur er an vorderster Front steht. Wenn man auch jetzt gerade auf die Seite geht, du siehst ja niemand anderen außer James Blake da stehen. Du hast da so seine Sachen so als Beispiel. Da geht ja sonst immer noch nicht sehr viel. Und das ist da natürlich dann so viel, ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, für wen ist das? Und das ist dann eben für die, wir haben dieses Wort ja schon benutzt, diese sogenannten Superfans, die sagen, okay, vielleicht kaufe ich Platten, vielleicht zahle ich meine 12 Euro oder Dollar im Monat noch für Streamingdienste, vielleicht kaufe ich einmal im alle drei Monate mal einen Song auf Bandcamp, wenn mal wieder Bandcamp Friday ist, weil da profitieren ja nur die MusikerInnen von, wie wir ja alle wissen. Aber nein, ich habe jetzt auch noch $5 übrig, um einem Fanclub beizutreten. Wie würden wir denn jetzt diese Superfans in Anführungszeichen kategorisieren? Wie würden sie denn beschreiben? Was ist denn die Zielgruppe der Vault-AbonnentInnen?
Der Begriff Superfan ist so wahnsinnig schwierig, weil er klingt erstmal so einleuchtend und so frappant. Also du hast irgendwie schon eine gewisse komische, vage Vorstellung davon, was da gemeint ist. Aber eigentlich bedeutet er nichts. Und insofern eignet er sich natürlich perfekt als Marketingwerkzeug für die großen Player der Musikindustrie. Das sind vor allem so Konzerne wie Universal. Der CEO von Universal, Lucian Grange, der bringt ja jedes Jahr seine Neujahrsansprache sozusagen und das Volk. Er schreibt dann einfach so eine Rundmail an die Belegschaft und das ist so eine verkappte Pressemitteilung. Und da wird dann immer so ein bisschen gesagt, was dann jetzt Phase ist im kommenden Jahr für die Musikindustrie im Gesamten. Letztes Jahr hat er zum Beispiel angekündigt, wir brauchen ein neues Streaming-Modell, irgendwie artist-centric soll das sein. Bis zum Ende des Jahres gab es Modelle, die sich so genannt haben bei Deezer und Spotify. Ja, dieses Jahr hieß es, na, wir müssen jetzt auf Superfans gehen. Der Gedanke dahinter ist relativ simpel. Man hat sich in der Breite schon fast alle Verwertungsmöglichkeiten erschlossen. Also so ein Konzern wie Universal mit seinen ganzen Major-Labels, bei denen dann unter anderem auch ein James Blake, soweit ich weiß, aktuell noch unter Vertrag steht, by the way, haben ja mittlerweile irgendwie so alles rausgepresst aus allen möglichen Einnahmequellen, die sie so haben. Was sie jetzt machen, ist zu versuchen, den Fans noch tiefer in die Tasche zu greifen. Und welchen Fans können sie noch tiefer in die Tasche greifen? Den Leuten, die halt wirklich Fanatismus nochmal oben einen draufsetzen sozusagen. Und das sind eben solche Leute, die sagen, ja, ich gebe 60 fucking Dollar im Jahr für ein paar Studioskizzen von James Blake aus, weil ich die unbedingt haben muss. Das sind aber auch Leute, die von ihrer K-Pop-Lieblingsband die CD in fünffacher Ausführung kaufen, weil es gibt das Cover halt als Variation mit dem Gesicht von jedem einzelnen Mitglied drauf. Das sind Leute, die 10 verschiedene Farbvarianten vom neuen Taylor Swift-Album auf Vinyl kaufen. Die Leute will man in Zukunft jetzt noch mehr ausnehmen einfach. Und Vault kann in der Hinsicht als noch so eine Art Testballon, von dem jetzt gerade relativ viele in die Luft gestoßen werden, verstehen, der aber diesen Anstrich bekommt, das ist ja halt irgendwie so ein Renegade-Project. Also das ist halt einfach so der frustrierte Songwriter und Musiker, der jetzt einfach die Schnauze voll hat und der macht das Ding jetzt alleine und irgendwie so graswurzelmäßig und auch so jemand, der trägt der Sache ja auch noch irgendwie bei, auch nie als Geschäftsmann wirklich aufgetreten ist, ja. Der hat ja nie irgendwie so wirklich irgendwie versucht nochmal irgendwie, hier, ich habe eine Fashion-Line oder sowas gegründet, so nein, das ist halt immer so jemand, dessen Brand-Image, so ob er es darauf anlegt oder nicht, halt immer so ein bisschen war, nee, ihm geht's ja eigentlich nur um die Musik und ihm geht's ja auch darum, irgendwie innovative Musik zu machen und sowas und er hat einfach jetzt die Schnauze voll davon. Letztlich aber ist Vault, und da ist es vielleicht auch ganz interessant, dass die Firma zuvor halt diese NFT-Plattform, die ja ein ähnliches Narrativ hatte eigentlich, gelauncht hat, da ging es ja auch darum, wir schneiden die Mittelsmänner aus der Gleichung irgendwie so. Es ist jetzt direkt nur Fans und Artists und es ist ein faireres System und sowas. Das ist exakt dieselbe Rhetorik. Was diese Rhetorik aber so ein bisschen vernachlässigt, ist zu erwähnen, dass so eine Plattform wie Vault auch einfach eine Mittelinstanz ist, genauso wie die, von denen man verspricht, dass man sie jetzt da irgendwie rausnimmt. Denn auch Vault wird irgendwie Kohle einstreichen für das Geld, was jetzt an James Blake fließt. Weil wir auch das kennen von Patreon, von OnlyFans, von Bandcamp mit seinem Subscription-Model oder sowas. Das heißt, es ist alles irgendwie so wahnsinnig heiße Luft und unterstützt halt dieses Superfans-Narrativ, das halt wirklich die Direktive der Musikindustrie im Jahr 2024 insgesamt ist.
Ich würde an einen Punkt sehr gerne anknüpfen, weil ich über den auch total viel nachgedacht habe. Es geht ja nicht darum, und das kann diese Plattform nicht, und das wird zwar nicht direkt gesagt, aber es schwingt immer so mit. Natürlich werden jetzt die großen Player oder die großen Streamer damit ja in keinster Weise in irgendeiner Form herausgefordert oder sonst was, zumal die Musik ja auch nicht verschwindet, denn du hast ja schon angesprochen, was da überhaupt passiert auf Vault, und wir haben aktuell ja auch nur James Blake als Beispiel, und das wird genauso bei allen anderen auch so sein, denn das, was da herauskommt, ist ja nicht die Musik, die jetzt von Spotify abgezogen wird. Du findest da nicht die alten James Blake EPs oder seine 6 Major-Alben etc., sondern du findest da irgendwelche, ich benutze das Wort, also das soll nicht despektierlich gemeint sein, aber Demos, B-Seiten, du hast es Skizzen genannt etc. etc. Also Dinge, die in irgendeiner Form sowieso sonst nicht verwertet werden würden oder so, die dann aber den Superfans, in Anführungszeichen, oder Fans, ja, natürlich irgendeiner Form einen Mehrwert bieten können. Also im Grunde wird ja monetarisiert, was sonst einfach nur irgendwo rumfliegen würde, weil das ja auch für niemand anderen sonst auch irgendeinen Wert hätte. Würde James Blake oder andere Musiker in ihre komplette Musik aus dem Streaming fernhalten oder sagen, nicht mal das System Bandcamp schmeckte uns, iTunes interessiert uns alle nicht und wir sind irgendwie labeltechnisch so aufgestellt, dass wir sagen, wir machen das jetzt alle so, sähe das nochmal anders aus, aber die Musik ist ja nicht exklusiv jetzt auf Vault, sondern das, was du da findest, sind eben irgendwelche, die mögen gut sein. Ich habe mir die Sachen nicht angehört, weil ich natürlich keine Counter habe und mir das auch sonst nicht ziehen möchte. Deswegen möchte ich das jetzt nicht qualitativ bewerten, was er da hochlädt, aber nichtsdestotrotz sind das ja alles Afterthoughts oder Skizzen-Demos etc. etc. Das heißt, es findet ja gar kein Austausch statt, sondern es ist ja nur ein weiteres Angebot für die Leute, die sowieso am ehesten dafür bereit wären zu bezahlen. Würde er das Ganze noch als James Blake Demo-Sammlung 2008 bis 2016 auf Streamer hochladen, würde er selbstverständlich dafür nicht groß was bekommen, aber in der Form kann er das natürlich nochmal verwerten und könnten andere MusikerInnen das auch nochmal. Das heißt, so dieser große Angriff, Austausch etc., der existiert ja auch gar nicht.
Ja, und das ist eben genau das Thema. Das ist genau das, was ich meine. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt irgendwie so, naja, auf Streaming und sowas ist er ja überall schon. Das ist jetzt nochmal ein zusätzliches Ding, was sich an eine bestimmte, sehr spitze Zielgruppe richtet, die halt nochmal extra ausgebeutet werden soll. Sorry, wenn ich so hart klinge. Ich will jetzt auch, tatsächlich ist es so, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, es ist dem Jungen ernst. Und der will halt wirklich irgendwie für alle nur das Beste so. Obwohl ich mir halt andererseits denke so, alle? Alle? Wirklich alle? Weil wer außer James Blake und keine Ahnung, vielleicht kriegt er seinen Buddy Frank Ocean noch dazu, noch irgendwie mal ein paar Cuts irgendwie noch online zu stellen oder sowas. Aber was ist denn jetzt irgendwie mit selbst irgendwie vielleicht größere Indie-Bands oder sowas, die sonst relativ erfolgreich sind, die gut Platten verkaufen, die noch touren können und sonst wie was, die vielleicht auch hin und wieder mal irgendwie, was weiß ich, ein neues Snare-Fell von ihren Streaming-Einnahmen kaufen können oder sowas. Wie sollen die das denn anstellen, dass die halt noch mal extra exklusives Material auf diese Plattform packen? So, wo sollen die das herbekommen? Wo sollen die Zeit und die Kosten auch, die mit Aufnahmen und sowas verbunden sind, herbekommen? Und wie sollen die es auch hinbekommen, dass sie halt noch mal die Fans, die sie haben, wirklich aktivieren? Vielleicht so 60 Dollar oder sowas im Jahr auf den Tisch zu hauen, weil das ist schon doch eine ganze Menge Geld. Vor allem aus Sicht von Fans, die halt irgendwie immer mehr Abos für alles sowieso haben. Und dann theoretisch auf so einer Plattform wie Vault, dann habe ich dann ein James Blake-Abo und dann meinetwegen kommt vielleicht Frank Ocean noch dazu und dann, okay, dann habe ich 2 Abos und das ist dann so 10 Dollar im Monat irgendwie und dann kommt noch ein drittes Abo dazu für, was weiß ich, Star XY oder sowas, dann sind es dann schon 15 Euro. So, der ist dann aber auch schnell irgendwie die Glasdecke irgendwie des Machbaren erreicht, würde ich sagen. Also ich sehe wirklich, wirklich, ich versuche da irgendwie noch einigermaßen gutmütig zu sein, was dieses System anbelangt, aber ich sehe da keinen Sinn und Zweck drin und ich bin auch insgesamt, was diese Superfans-Geschichte anbelangt, extrem skeptisch, dass das so funktionieren kann, tatsächlich. Also es ist durchaus so, was weiß ich, Taylor Swift-Fans, ich bin ja dadurch, dass ich vor allem musikwirtschaftliche Themen beackere, muss ich halt hin und wieder irgendwie im Radio was zu Taylor Swift sagen. Und ich war jetzt vor
Glückwunsch kurzem zur Milliarde übrigens an der Stelle.
Genau.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an meine gute persönliche Freundin T-Swift. Nee, tatsächlich musste ich über diese Nachricht so ein kleines Radio-Feature irgendwie machen. Und hab dann aber nochmal, hab's dann irgendwie so ein bisschen, okay, wo kommt das eigentlich her sozusagen, dass die vorrangig mit ihrer Musik halt irgendwie diesen Schwellenwert oder zumindest von Forbes Perspektive aus diesen Schwellenwert irgendwie erreicht hat. Und dann habe ich einfach mal so geschaut. Und es gibt natürlich ökonomische Auswertungen dazu, was so ein wirtschaftlicher Impact von so einer Taylor Swift Tour ist auf irgendwie so regionale wirtschaftliche Zusammenhänge. Und dann liest du halt so Dinge wie, dass Menschen bei einem Tourstop von Taylor Swift in den USA pro Konzert $1,300 ausgegeben haben. Für ein Konzert inklusive Hotel, Essen, sonst wie was und so. Und dann sieht man, was da natürlich wenn man das hochrechnet, auf, was weiß ich, keine Ahnung, in was für Stadien hat die gespielt, wie viele verschiedene Termine in den einzelnen Städten und sowas. Wenn du das hochrechnest, kommst du auf irrsinnige Summen. So, und das sind natürlich genau die Summen, die man da anzapfen möchte. Aber das funktioniert halt auch eben nur bei so Leuten wie Taylor Swift irgendwie. Es würde nicht mal funktionieren bei dem James Blake. Und deswegen stehe ich diesem ganzen Superfans-Ding in der Breite halt auch extrem skeptisch gegenüber. Wir sehen gerade, dass da massiv investiert wird. Offensichtlich wird Spotify das ganze Ding jetzt auch noch viel härter pushen. Es wurden schon so verkappt oder aus Versehen sogar irgendwie so Superfan-Clubs bei Spotify angekündigt. Das wurde dann auch wieder so zurückgezogen. Das stand wohl halt irgendwie kurz online und dann hat es irgendwer gesehen so. Spotify kooperiert jetzt mit Universal tatsächlich auch, die halt, wie gesagt, diese Superfans-Geschichte gerade antreiben, um da jetzt irgendwie noch neue soziale Features auf der Plattform und sowas, bla bla bla. Auch das Superfans so. Das soll jetzt alles gemacht werden und ich bin aber extrem skeptisch, dass es wirklich so funktionieren wird.
Bevor wir gleich noch über ein paar mögliche Alternativen sprechen, würde ich gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück machen auf zwei Punkte, die du auch angesprochen hast, die mich interessieren. Wir haben darüber geredet, dass natürlich was auf solchen Plattformen dann passiert, im Beispiel Vault, ist, dass das ja dann eher irgendwelche Demoskizzen etc. sind. Und das erhöht natürlich dann ja auch, du hast es selber gesagt, ja so ein bisschen den Druck auch auf den Leuten. James Blake meinte ja, die Leute sollen ja für ihre Musik bezahlt werden, aber was die ja dann trotzdem sind, auf solchen Plattformen, die sind ja ihre eigenen Community-Manager, weil dann wird denen ja trotzdem jemand sagen oder sie sich selbst oder das Management, ja, mach doch mal, nimm dir mal 3 Stunden Zeit die Woche, um dann mit den Leuten zu chatten. Die brauchen ja einen dauerhaften, permanenten Mehrwert, weil es gibt sicher Leute, die sagen, es reicht mir, dir Geld zu geben, weil ich weiß, es kommt bei dir an, aber die wollen natürlich auch was dafür haben und das heißt, du musst ja auch immer irgendwas anbieten. Das heißt, du hast vielleicht auch den Druck und wenn es nur ist, um eine Skizze zu haben, aber diese auch erstmal zu produzieren, weil nicht jeder hat jetzt 15 Jahre Produzentendasein auf dem Buckel und hat die Sachen da rumfliegen. Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen dieses Beispiel, wenn der Bandcamp Friday kommt oder so, dass dann irgendwie so das Incentive da ist, irgendwie nochmal eine Compilation zusammenzustricken oder irgendwas zu haben, was du nochmal raushauen kannst, weil an dem Tag verdienst du ja dann eben mehr Geld. Das heißt, du brauchst nochmal irgendeinen neuen Release, der dir das bringt und das ist da ja eigentlich genauso. Das heißt, du hast ja im Hinterkopf immer wieder, ich muss produzieren, wie es eben so als Content Creator ist. Du musst halt dauerhaft produzieren, um nicht wieder rauszufallen.
Ja, und genau. Und diese Probleme kennen wir ja eigentlich auch schon lange jetzt mittlerweile. Ja. Also die Probleme der sogenannten Creator Economy. Und ich glaube, Bandcamp ist da auch nochmal ein gutes Beispiel. So, selbst angenommen, was weiß ich, ich mache jetzt irgendwie mein, keine Ahnung, Field Recordings Projekt oder sowas hier selbst und ich mache meine Tapes selber oder sowas oder meine sogar Schallplatten selber oder sowas, da kann ich natürlich sagen, ja geil, da verdient jetzt kein Label dran, da verdient kein Vertrieb dran irgendwie so, dass ich das jetzt irgendwie so, ich kriege all die Einnahmen so. Aber ich muss trotzdem irgendwie selber dann die Platten nach jeder Bestellung einpacken und zur Post bringen und sonst wie was. Also es schafft auch mehr Arbeit. Es hat schon durchaus, so kritisch man Labels sehen kann, so kritisch man Vertriebe sehen kann oder sowas, sie nehmen halt auch Arbeit weg, die ansonsten auf dich als Person fällt, die du ja eigentlich vor allem versuchen möchtest, dich auf deine Kunst zu konzentrieren. Und tatsächlich ist der große Witz an solchen Systemen, je größer sie werden, je erfolgreicher sie werden, und das sieht man bei Bandcamp auch, dass halt doch dann mehr Mittelinstanzen eingeschaltet werden. Denn was glaubt ihr denn, wer die Phoebe Bridgers LPs verschickt? Das ist nicht sie persönlich, das ist nicht mal ihr Label, das ist halt ein ganz normaler Vertrieb. Das heißt, all diese Mittelinstanzen, die durch eine Plattform wie Bandcamp angeblich rausgeschmissen wurden, so, die sind halt wieder reingekommen und die verdienen jetzt da auch dran mit. Und dann ist die Marge von so einer Phoebe Bridgers LP dann auch nicht mehr so krass doll anders, als wenn man sie halt woanders kauft. Also es ist halt so, wir kennen diese Effekte jetzt auch von Patreon irgendwie so. Und tatsächlich, wenn man sich irgendwie so berühmte YouTuberInnen oder was weiß ich, keine Ahnung, nimm den Needle Drop oder sowas irgendwie, der macht sein Geschäft nicht alleine mit Patreon, der macht auch noch ganz viele andere Sachen so. Warum ist das so? Warum haben die Leute diese Mischkalkulation? Weil sie nicht von dieser einen Plattform alleine meistens leben können. Und das sind halt diese Probleme der sogenannten Creator Economy, die wir halt schon kennen. Ja, das ist eben die Sache, die ich mich frage. Also ich finde es ja schon interessant, wie gesagt, wir haben eine Firma jetzt gerade mit Vault dahinter stehen, die halt vorher ein NFT gemacht hat. Universal selbst hat in zwei Projekte investiert oder sich da eingekauft, von dem mindestens das eine halt so ein liegen gebliebenes Metaversum-Ding ist. Universe heißt es. Und es ist wirklich der größte Cringe-Abfuck aller Zeiten. Mhm. Musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Das ist tatsächlich, wo du vorhin Hippos in Tanks erwähnt hast, so diese komische Second-Life-Ästhetik halt so. Und dann denkst du dir, fuck, es ist 15 Jahre später und es sieht immer noch so scheiße aus. Es ist einfach nur, du rennst halt irgendwie mit so einem komischen Avatar und es ist alles ganz, ganz laggy und sowas. Rennst du halt irgendwie durchs Universal-Gebäude, bis du halt irgendwann in den Shop kommst irgendwie so. Und dann darfst du da irgendwie auf, was weiß ich, das neue Lana Del Rey Album oder sowas in Deep Blue Foam Sea oder irgendwie sowas irgendwie klicken und wirst du trotzdem auf eine andere Seite weitergeleitet und kannst dir einen regulären Shop kaufen, wo ich mir denke, so, ja, that's the future. Egal, das halt so ein bisschen so diese NFT-Metaversum Superfans jetzt, das scheint für mich irgendwie so eine gewisse Reihe zu sein an so Tech-Hype-Cycles, die jetzt einfach wo wahnsinnig viel Geld draufgeschmissen wird, mit wahnsinnig großen Erwartungen, wo ähnliche Heilsversprechen auch ausgesprochen werden, wo ich aber wirklich irgendwie so in meinem VWL und auch BWL Bauchgefühl sage, so Leute, glaubt ihr wirklich? Weil ich glaube nicht, weil du sagst es schon, wir sind die Ausnahme, wir sind Superfans vielleicht nicht unbedingt von bestimmten KünstlerInnen jetzt immer unbedingt so, aber wir sind Superfans oder wir sind Superkonsumenten, kann man vielleicht sagen, wir beide so.
Ja.
Weil wir geben halt Geld aus. Es gibt Monate, da gebe ich was weiß ich, 400, 500 Euro für Musik aus, so. Vollkommen bescheuert. Aber ich mach's so. Und ja, solche Leute wie uns will man halt irgendwie abgrasen, aber gibt es so viele Leute von uns, aktuell auch insbesondere, wo, was weiß ich, keine Ahnung, Mieten, Energiepreise, dieses, jenes, sonst wie was, immer prekärere Arbeitsumstände. Ich sehe da keine Nachhaltigkeit, so gar keine.
Das ist doch eine super Überleitung zu unserem letzten Thema dann für heute. Zumindest in diesen Modellen vielleicht nicht, aber gibt es Alternativen, Schrägstrich Hoffnung, oder gibt es andere Plattformen, die zumindest, ohne dass wir jetzt uns in einer kompletten Utopie fallen lassen, die uns radikale Lösungen verspricht, die Musikindustrie rettet. Ich glaube, so blauäugig gehen wir da nicht rein oder so gutgläubig gehen wir da nicht rein, aber gibt es zumindest Plattformen oder Personen, die das Ganze besser machen oder zumindest fairere Ideen haben? Hast du da was?
Ja, also ich habe natürlich irgendwie so, ich bin immer auf der Suche nach sowas, weil erstmal Matt Dryhurst hat mal diesen schönen Begriff des Streaming-Fatalismus geprägt. Diese Annahme, dass, ja gut, Spotify ist jetzt der größte Player auf dem Markt. Das heißt, Spotify muss sich ändern, dann wird alles gut sozusagen. Und wir denken gar nicht mehr über Alternativen überhaupt nach. So. Und deswegen, ich bin auch derselben Meinung. Ich denke so, ständig auf Spotify einzuhacken zum Beispiel, oder meinetwegen auch auf Universal, was ich jetzt auch viel getan habe natürlich, wird uns nicht weiterbringen, weil diese Unternehmen interessieren sich nicht für die Belange von den Artists, für die wir uns wirklich interessieren. Punkt. Die sind für die maximal eine Kostenstelle, nicht mehr. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, mir Alternativen anzuschauen, vor allem eben auch solche, die anders als Vault jetzt tatsächliche Graswurzelinitiativen sind. Da gibt es ein paar, die sind gescheitert, es gibt ein paar, bei denen läuft es nicht so gut, es gibt ein paar, die sind gerade im Entstehen und also es ist halt so ein bisschen alles sehr durchwachsen. Ich finde es aber gut, dass es sie in der Breite gibt. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Variabilität, wir brauchen einfach mehr Diversität, kann man vielleicht sagen, um das Buzzword von 2016 irgendwie nochmal rauszuholen, auf dem Markt als solchen, denn vielleicht finden Leute das super, wenn sie irgendwie ein Spotify-Abo haben und damit alles irgendwie bekommen. Vielleicht reichen ihnen aber auch zwei Abos bei zwei verschiedenen Plattformen, die ihnen jeweils was anderes bieten und da laufen die Dinge jeweils ein bisschen anders. Bei Vault musste ich auch so ein bisschen an Ampled denken. Das ist eine Plattform, die wurde letztes Jahr als leider eingestellt, war aber ein schöner Versuch. Exakt dasselbe Prinzip, weil neu war es ja noch nie. Die wurde aber genossenschaftlich aufgebaut. Das heißt, theoretisch konnten da alle mehr oder minder mitverdienen. Solche Dinger finde ich wirklich, wirklich attraktiv, weil du sagen kannst, okay, MusikerInnen, vielleicht auch ihre Labels, Fans tatsächlich auch, denen gehört diese Plattform gemeinsam. Sie bestimmen gemeinsam den Kurs dieser Plattform und da wird dann Musik vielleicht auch wieder wirklich zum Community-Ding so. Das hat jetzt, wie gesagt, nicht geklappt. Ich glaube, bei solchen Projekten, gerade bei so genossenschaftlichen Sachen, wo halt auch wirklich Fans sich reinhängen müssen, monetär, wie auch mit durchaus irgendwie, man muss halt hin und wieder, was weiß ich, zum Discord-Plenum oder sowas irgendwie gehen, sind wahrscheinlich schwierig. Sieht man auch an Resonate, das war ist weiterhin noch, ich glaube, die soll jetzt einfach nur in andere Hände abgegeben werden, ebenfalls auf einem Genossenschaftsprinzip aufgebaute Streaming-Plattform, die ein sehr interessantes Modell hat, finde ich, im Gegensatz zu diesem reinen Per-Play-Modell, was Spotify und alle anderen haben und das nie in Frage gestellt wird, warum eigentlich nicht? Da ist es nämlich so, wenn du einen Song mehr als einmal hörst, bezahlst du graduell mehr dafür. Und das ergibt ja total Sinn, weil wenn ich ein Ding dreimal höre, heißt es ja, dass ich dieses Stück sehr gerne höre. Das heißt, es ist mir was wert. Und wenn ich dann noch mehr höre, dann heißt es ja, meine Wertschätzung sozusagen dafür steigt dafür. Warum sollte nicht auch die Wertschöpfung der KünstlerInnen dann auch mitsteigen sozusagen?
So wie also du ja bei Bandcamp einen Song irgendwie dreimal hören kannst und ab dann musst du ihn kaufen oder so, weil genau, dann dein Kontingent erreicht ist.
Genau, oder? genau, was man so als kleine Barriere einbauen kann, genau, ja. Zumindest. Ja, und das finde ich ist immer noch ein schönes
Finde ich eine sehr schöne Idee, ja.
Prinzip und dann ist es heißt Stream to Own, das heißt, ich glaube, so ab 9 Plays oder sowas hast du dann irgendwie so das Äquivalent von einem Download bezahlt, von einem regulären, also 1,79 oder was auch immer so. Und dann kannst du den ab da an umsonst hören, diesen einen Track. So, das finde ich ist ein sehr schönes Modell, weil es mal so ein bisschen bricht mit diesem so, naja, alles wird halt gleich irgendwie ausgeschüttet so. Weil, wieso? Wieso? Also es gibt halt irgendwie ja. so ein 2,5 Minuten Popsong oder sowas und ein einstündiges Drone-Stück oder sowas, die sind halt schwer zu vergleichen. Und dann kommt es aber dann irgendwie in solchen Umfällen auf die Länge an. Und da halt mal ranzugehen und sich was anderes zu überlegen, finde ich sehr attraktiv. Und jetzt gibt's noch eine neue Plattform, die jetzt demnächst an den Markt geht, eine deutsche Streaming-Plattform, Rock heißt die, R-O-K-K. Der Name sagt es schon, der Fokus liegt auf Rock und Metal. Da ist es tatsächlich so, dass mehr oder minder der gesamte Katalog, von den du auch, also oder vergleichbarer Katalog zu dem, den du auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und sowas bekommst, vorhanden ist, dass aber die Plattform inhaltlich oder sagen wir redaktionell eben auf die Bedürfnisse von Rock- und Metal-Fans halt irgendwie ja eingeeicht ist so. Und der Gedanke dahinter ist, und ich bin sehr gespannt drauf, ob sich das bewahrheiten wird, ist dadurch, dass halt irgendwie die Mainstream-HörerInnen da eigentlich fehlen und für eine Taylor Swift dann einfach nicht so viele Streams abfallen, dass dann in der Breite halt einfach mehr auf diese ganzen Rock- und Metal-Bands abfällt, so, die dann automatisch mehr oder minder dadurch einfach mehr Kohle bekommen. So, also höhere Auszahlungen erhalten, einfach weil anteilig mehr für Bands aus diesen Genres ausgeschüttet wird. So. Ob sich das bewahrheitet, steht noch nicht fest. Aber ich habe mit einem der Betreiber gesprochen, einem der Gründer gesprochen, so, der war da sehr zuversichtlich und ich bin sehr gespannt, mir das anzuschauen. Genau, das ist so das, was im Streaming-Markt irgendwie gerade neu probiert wird und ich finde das alles sehr, sehr schön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir wegkommen von diesem All-You-Can-Eat-Buffet, das aber auch irgendwie ein Mainstream-Publikum ansprechen soll, vielleicht auch eher zu, ja, spezialisierteren Plattformen, dass die Zugänge halt sich nochmal ein bisschen ändern, obwohl der Katalog an sich derselbe bleibt. Was so dieses klassische Marketplace-Ding anbelangt, Stichwort Bandcamp hatten wir schon auch besprochen, so. Da war ja auch so ein bisschen das Problem, okay, erst hat das Epic Games gekauft und niemand hat verstanden, warum. Dann hat Songtrader gekauft und niemand hat verstanden, warum. Aber dieses Narrativ von diesen welche von uns wurde da hart auf den Kopf gestellt. Da finde ich es dann zum Beispiel spannend zu sehen mit Jam. Die URL ist jam.coop und Mirlo, Mirlo.space. Gibt es jetzt zwei Marketplaces, erstmal nur für digitale Musik, die nach dem quasi Bandcamp-Prinzip funktionieren, muss man auch sagen, auch die erfinden das Rad nicht neu. Beide haben aber gemein, dass halt wieder eine Genossenschaft dahinter steht und potenziell ich als Hörer, ich als Artist könnte da Miteigentümer werden, Mitbestimmer werden. Solche Modelle finde ich auch sehr gut und ich finde, sie sollten vor allem so am Anfang unterstützt werden. Ich habe jetzt schon mit Ampled und Resonate 2 genannt, die gescheitert sind, beziehungsweise wo es gehapert hat. So, ich denke, das ist immer eine Frage der Skalierbarkeit, es braucht eine gewisse kritische Masse an Leuten, die halt Zeit und Geld investieren in sowas, damit es wirklich klappt, dann könnte es aber funktionieren, denke ich. Deswegen, ja, würde ich meinen, wer sich wirklich dafür interessiert, schaut euch mal sowas an, Jam und Mirlo. Ich finde das sehr interessant und ansonsten, ich finde es gut, dass durchaus mehr Angebote da sind, dass ein bisschen mehr rumprobiert wird, vor allem halt auch andere mit anderen Geschäftsstrukturen, dass halt irgendwie nicht mehr so dieses so, ja, wir brauchen erstmal, was weiß ich, 20 Millionen US-Dollar von Andreessen fucking Horowitz, bevor wir jetzt irgendwie die Lösung präsentieren, wie bei James Blake, sondern dass die Leute auch einfach sagen, okay, lass mal alle auf den Discord hüpfen und mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie eine coolere Plattform zustande bekommen und dann aber so eine, wo halt irgendwie alle theoretisch mit dran beteiligt sind, so.
Ja. Wenn Vault in den nächsten Monaten auch noch andere MusikerInnen anziehen wird, um dort Sachen zu lagern und zu veröffentlichen und ihr der Meinung seid, ihr wollt das mal ausprobieren, dann macht es doch so, wartet 2-3 Monate, abonniert das einmal, ladet alles runter, was da ist und dann cancelt den Scheiß sofort wieder. Gemeinen Würmer machen, die so bei Patreon oder Steady sich einmal anmelden, um dann alles herunterzuladen und dann sofort zu sagen, auf Wiedersehen. Nein, denn das wollen wir natürlich nicht. Es gibt ja, Steady ist ja, und das wisst ihr ja, liebe ZuhörerInnen, das wisst ihr ja, Track 17 ist ja auf Steady, steadyaku.com/Track17, da könnt ihr den Podcast unterstützen, monatlich oder mit einem freien Betrag, so dass wir hier auch weitermachen können. Dafür vielen Dank an alle, die das machen. Und ich muss sagen, dass dieses Prinzip Resonate, das ist so auf eine Art so simpel, aber so schlüssig für mich, dass das, glaube ich, für mich am meisten, das resoniert bei mir am meisten. Nein, das ist für mich wirklich das, bei dem ich denke, das ergibt so viel Sinn. Warum ist das nicht einfach überall so? Bei manch anderen, ja, bei diesem Thema Rock. Ich verstehe schon so ein bisschen, wo das herkommt. Auf der anderen Seite hätte ich für mich, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber, sage ich mal als Beispiel, diesen ganzen Hyperdub-Kram hören, warum sollte ich das über Rock machen? Also das wäre für mich dann so ein bisschen klar. So diese, ich verstehe schon, also warum sollten sie es nicht da haben? Weil es kann ja sein, dass ich trotzdem der größte Hellhammer-Fan der Welt bin, um mal irgendwie ganz random irgendeine Band zu nennen, die mir als erstes einfällt, und habe aber trotzdem Lust danach nochmal das erste Laurel Halo-Album auf Hyperdub zu hören, weil das so ein wunderschönes Cover hat, dann kann ich das schon nachvollziehen. Und das ist ja auch so, dass die Leute nicht alle immer so eingleisig fahren. Und mich würde dann, ich habe ja euch jetzt gerade schon angesprochen, liebe HörerInnen, mich würde dann mal interessieren, einige dieser Plattformen verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, damit ihr euch da selber ein Bild machen könnt. Ich mache hier, beziehungsweise wir machen ja jetzt für keine davon explizit Werbung. Es geht einfach nur darum, einmal zu sagen, was überhaupt noch so existiert. Und da würde mich mal interessieren, was sagt ihr denn so dazu? Schreibt uns das, info@tracksubsonpodcast.de. Das könnt ihr aber auch unter die jeweiligen Folgen auf unserer Seite kommentieren oder uns bei Instagram schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ja, ich check das auf jeden Fall jetzt auch nochmal aus. Also zumindest bei Resonate gucke ich nochmal, was gibt's denn da alles so? Und dann werde ich mir da zumindest nochmal so ein Accountchen anlegen, um einmal reinzuschauen. Christopher, vielen, vielen Dank. Wir haben natürlich heute kein Problem so wirklich lösen können, aber wir haben zumindest ein bisschen darüber sprechen können. Und das muss auch sein. Und ich finde es auch wichtig, dass wir dann nicht nur über das sprechen, was uns nervt, Klammer auf, Vault, James Blake, Klammer zu, sondern auch so ein bisschen gucken, was gibt's denn eigentlich sonst noch. Dankeschön, dass du ein drittes Mal da warst.
Danke, danke, danke. Ich freue mich auf hoffentlich ein viertes Mal und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auch einfach wirklich drüber sprechen zu können, weil ja, ich finde, wir brauchen halt mehr Ideen, mehr Alternativen. Und ich sehe gerade so ein paar am Horizont. Ich sehe, dass halt auch eben dieses Per-Play-Modell angezweifelt wird immer mehr, gerade jetzt auch durch diese ganzen Spotify demonetarisiert alles unter 1000 Plays.
Ja, genau, stimmt. So. Ja.
Auch da kann man über andere Dinge nachdenken. Mir ist noch eine eingefallen, die ich jetzt ganz zum Schluss, sorry, nochmal nennen würde, nämlich Marine Snow. Das war so eine, ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da wurde einfach gesagt, Leute, ihr kriegt einfach $1,500 oder irgendwie sowas dafür, dass ihr einen exklusiven Track auf unsere Plattform stellt, und nach 3 Monaten könnt ihr damit machen, was ihr wollt. So. Aber solange ist das Ding exklusiv bei uns und ihr kriegt einfach ein Buyout, heißt es in der Fachsprache so, wo ich mir denke, wie viele Leute haben jemals mit einem Song überhaupt im Streaming $1,500 verdient, so. Und so solche wirklich knallharte, ja, einmal Lizenzen, die man es ja nennen muss, irgendwie auch mal so umzusetzen. Why not? So. Und so, eben solche Sachen finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich finde auch immer noch wahnsinnig spannend, darüber nachzudenken, bräuchten wir nicht vielleicht einen öffentlich-rechtlichen Streamingdienst? Solche Dinge könnte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und ich finde, da wird einfach noch viel zu sehr, viel zu wenig drüber gesprochen und es wird sich viel zu sehr aufgeregt über vor allem die großen Player. Deswegen danke auch nochmal für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein und vielleicht noch so einen kleinen Ausblick zu geben.
Ja, wir werden auf jeden Fall ein Thema für die vierte Runde finden. Das darfst du als Versprechen, Einladung und Drohung sehen. Nein, danke, dass du da warst. Das macht mir auch immer sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in 2 Wochen mit der nächsten regulären Review-Folge wieder. Mella und ich sprechen dann über ein paar neue Releases. Welche das dann sein werden, schauen wir mal. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.